Ja, vielen Dank. Natürlich, eines der Kernthemen der künstlichen Intelligenz ist ja die Modellierung der einzelnen Benutzer des Computers. Wir haben schon in den 80er Jahren den Begriff Benutzermodellierung eingeführt. Das heißt, der Computer soll sich von dem Individuum ein möglichst genaues Bild machen, nicht um ihn irgendwo auszuspionieren oder den Datenschutz zu verletzen, sondern um ihm als Assistent möglichst personalisierte Dienste anzubieten. Und das machen wir. Wir haben jetzt seit ungefähr 15 Jahren sehr viele solche Apps entwickelt und auch komplette Systeme, zum Teil im Auftrag der Bundesregierung, im Auftrag der Europäischen Union, aber immer stärker auch für die Industrie. Ich will Ihnen einige Beispiele nennen. Wir haben also für die Fahrzeugindustrie, für verschiedene Unternehmen Navigationssysteme entwickelt, die dann auch den Fahrer dazu anleiten sollten, ökologisch zu fahren. Er wird immer wieder ermuntert, wenn er besonders vorsichtig wird. Es wird ihm auch gesagt, dass er zum Beispiel jetzt gar nicht unbedingt Gas geben muss, weil er die nächste Ampel eh nicht erreicht bei Grün und so weiter. Also anleiten zu ökologischem Fahren. Das muss natürlich personalisiert durchgeführt werden. Wir machen das für ältere Menschen anders als für junge, für Frauen anders als für Männer und so weiter. Und da kommt nun eine Qualität der künstlichen Intelligenz rein, das ist das maschinelle Lernen. Sie sprachen ja Big Data an, aber Big Data nutzt uns gar nichts, wenn wir nicht die entsprechenden Schlussfolgerungen daraus ziehen, sondern das System analysiert kontinuierlich und passt sich dann an. Ich könnte jetzt viele Beispiele nennen. Ich will vielleicht ein ganz aktuelles, was gerade in den letzten Wochen auch durch die Presse geht, so ein Artikel in der Zeit, Süddeutschen, haben vielleicht einige von Ihnen gelesen, wo wir auch solch einen Trainer für die Bewerbungsgespräche erstellt haben jetzt, wo Sie selbst zu Hause mit einem virtuellen Charakter üben können, wie Sie, wenn Sie vielleicht bisher immer Pech hatten bei Ihren Vorstellungsgesprächen, besser werden. Und das ist ja eine Sache, die geht ja schon in die Privatsphäre rein. Man will das vielleicht nicht sozusagen in der Öffentlichkeit ausführen, das Training, sondern sozusagen zu Hause am Notebook, im App. Und das läuft sehr gut und basiert darauf, dass wir mit Methoden der künstlichen Intelligenz, da kommt die Psychologie sehr stark rein, auch, wir nennen das Social Signal Analysis, also mit verschiedenen Sensoren auch wirklich den affektiven Zustand der Person in dem Moment, wo er jetzt mit dem Bewerbergespräch involviert ist, erfassen können und dann entsprechendes Feedback geben und eine Verhaltensänderung erreichen. Vielleicht zum Schluss noch, wir haben eine extra Tagung für dieses Thema schon seit 2006. Die nächste, 11. Tagung findet in Salzburg nächstes Jahr statt, wo Hunderte von solchen Systemen für große Unternehmen, für auch natürlich Regierungen erstellt werden. Und das ist ganz toll. Ich will noch zwei soziale Anwendungen nennen. Wir haben zum Beispiel in Palästina und in Israel habe ich ein Projekt gehabt in Haifa, wo wir Kinder, palästinensische Kinder, die traumatisiert waren von Terroranschlägen und jüdische, zusammengeführt haben durch sogenannte Serious Games. Also die haben zusammen dann gespielt, haben sich da wieder zusammengerauft. Oder eine andere Sache, in Frankreich haben wir für schwer erziehbare Jugendliche auch solche Verhaltensänderungen durch Computersysteme herbeiführen können, wobei das auch immer empirisch und von Soziologen begleitet wird, auch von Psychologen, dass man wirklich den Effekt sieht und man kann wirklich auch wissenschaftlich nachweisen, dass dieser Effekt eintritt. An der Stelle will ich mal stoppen.
Aber kurz nachgefragt, warum kann das nicht ein Mensch machen? Warum muss das jetzt eine Maschine sein, die zum Beispiel eine Art als Sparringspartner zum Beispiel funktioniert beim Bewerbungstraining?
Ja, weil sie ja nicht immer die zur Verfügung haben und wie ich sagte, weil eben auch man bei vielen Dingen, die gehen ja so stark in den privaten und in sogar im Teambereich rein, man sieht das in Japan, dass dort auch zum Teil die Sexualberatung, Krankheitsberatung, Diätberatung wurde angesprochen, Alkoholprobleme, Nikotinprobleme, man möchte sich da nicht immer einem Therapeuten, ich meine, viele reiche Leute gehen dann zum Psychotherapeuten, aber erstens kann sich nicht jeder leisten, viele haben eine Hemmschwelle und da ist so eine App nicht besser, das muss man sagen, als der Profi, aber ich würde sagen, sie ist ein guter Ansatz. Bei Schwerkranken würde ich auch nicht raten, dass die sich durch App therapieren lassen. Das geht wohl nicht.
Aber Sie haben Ergebnisse, dass sich das Verhalten dann wirklich verbessert, also dass man bei Bewerbungsgesprächen besser ist oder dass man besser fährt, nicht zu schnell?
Auf jeden Fall. Also das kann man beobachten. Diese Apps zeigen ihre Wirkung, wenn sie gut gemacht sind. Also ich sagte ja, maschinelles Lernen, sehr gute personalisierte Benutzermodellierung, Emotionsmodelle. Das ist ja eine Wissenschaft für sich und ist recht komplex, auch interdisziplinär angelegt. Aber wirklich, der Erfolg ist durchschlagend. Man kann regelrecht nachweisen, empirisch, es hilft. Und deshalb werden diese Dinge auch immer mehr verbreitet. Ich bin überzeugt, dass viele von Ihnen, die hier im Saal sind, solche Apps entweder schon benutzen oder in Kürze benutzen werden, weil sie ja eine Verhaltensänderung, aber auch eine Einstellungsänderung bewirken können. Und in erster Linie, das ist die Bottomline, zuerst mal zu einem regelhaften Verhalten führen. Also wenn ältere Menschen einfach zu wenig trinken und sie werden durch eine App dazu angeleitet, mehr zu trinken oder ihre Medikamente falsch einnehmen oder vergessen, dann finde ich, dann ist das der erste Satz, das nennt man ja Compliance-Änderung, also dass man compliant, also regelhaft sich verhält. Das zweite ist dann wirklich die Verhaltensänderung und das dritte, das ist das Schwierigste und da kommen auch ethische Fragen auf bei der Einstellungsänderung, denn da fragt man sich, welche Einstellung soll denn jetzt vermittelt werden?
Klaus Wieler, Sie mal als Psychologe gefragt, ist es leichter, einer Maschine zu vertrauen als einem Menschen?
Er hat einen. Ich habe einen. Und das ist eine ganz neue Frage, die ich auch so nicht beantworten möchte. Ich möchte eigentlich mal einsteigen und unmittelbar gleich auf dieses erste Statement reagieren. Also ich will die Rolle spielen einer Person, die über die systematischen Wirkungen von Digitalisierung nachdenkt. Also es ist ganz klar, dass in der heutigen Zeit viele Software-Tools da sind, die nicht nur der Rekreation und Animation dienen, wenn Sie Kinder haben, wissen Sie, was ich meine, sondern die auch in der Therapie eine große Rolle spielen werden, wie wir gehört haben. Aber die systemische Frage ist doch, wenn es zum Beispiel ein Software-Tool gibt, um sich auf eine Bewerbung vorzubereiten, macht das das Leben leichter oder wird damit ein neuer Terror geschaffen, weil alle dieses Tool benutzen müssen und weil einige Leute da sind, die sich das nicht leisten können oder die an dem Terror nicht teilnehmen? Und wird daraus nicht ein Problem geschaffen, was eigentlich schlimmer ist als das, was vorher da war, wenn nämlich die diagnostische Funktion des Bewerbungsgesprächs vielleicht besser erfüllt wurde, ohne das Tool, was ja eine gleichmacherische Wirkung ausübt, nicht? Und so kann man immer wieder die Frage stellen, wenn einer mit diesem Beschwichtigungs-App mit dem Auto vor mir herfährt und ich habe es gerade sehr eilig und ich spüre, wie dieser notorische Linksfahrer mit Tempo 40, der wie bestellt ist, eigentlich alle Verkehrsteilnehmer nervös macht, dann frage ich mich, ob das wirklich im Sinne des Ganzen gut ist. Ich muss sagen, obwohl ich sozialisiert bin in einer Umgebung, mein erster Job war computerunterstützter Unterricht. Nicht? Ich komme eigentlich auch aus einem Umfeld, ich war einmal ein Pionier auf diesem Gebiet. Ich bin überhaupt nicht voreingenommen gegen neue Medien. Und glaube, man sollte auch nicht abergläubisch dagegen voreingenommen sein. Ich frage mich, aber trotzdem, wir müssen die Frage stellen, wenn wir Kosten und Nutzen sehen von Digitalisierung, in, zum Beispiel in großen Bereichen Gesundheit, Aufklärung von Verbrauchern und Risikokontrolle. Nicht? Ich frage mich, ob wir wirklich, und Kriminalisierung natürlich, nicht? Kriminalität ist ja ein Stichwort, müssen wir uns wirklich fragen, haben wir insgesamt von der Digitalisierung einen Zugewinn an Lebensqualität gewonnen oder ist, wenn wir das Ganze betrachten, eigentlich die Gefahr größer geworden?
Über die Risiken, Herr Fieler, wollen wir gleich auch noch sprechen in dem nächsten Schritt. Aber meine Frage war, und würde ich nochmal wiederholen, sehen Sie ein Potenzial auch darin? Kann das gut funktionieren auch? Oder sehen Sie nur die Risiken?
Ich neige immer zu optimistischen Einschätzungen. Ich hoffe, ich glaube
auch. Ist jetzt nicht so deutlich geworden, aber.
Ja, ich glaube auch an den Pluralismus, aber der erste Schritt dahin ist, dass jemand so etwas mal sagt, nicht? Also nur mal ein Beispiel. Wir zelebrieren die Möglichkeiten über Digitalisierung, die Gesundheit und das Gesundheitsbewusste Verhalten zu unterstützen. Aber hat schon mal jemand darüber nachgedacht? Ich nehme zum Beispiel teil an einer Forschungsinitiative in Heidelberg, wo sich Medizininformatiker mit dem Problem beschäftigen, dass durch die vielen Gesundheitsangebote im Internet Leute zur Selbstmedikamentation und zum Absetzen von Medikamenten neigen und zu einer Art Selbstterrorisierung, die bis zum Selbstmord führt, nicht? Und die hochgefährlich ist, nicht? Das ist, man muss wirklich beide Seiten der Geschichte sehen. Wenn es wirklich so viele Zugewinne gäbe in puncto Gesundheit und in puncto Verbraucherverhalten und Kriminalitätsbekämpfung, glauben Sie mir, das würde zu Genüge gefeiert in der Öffentlichkeit. Dem ist nicht so. Ich sehe nicht, dass durch die NSA und durch viele Bespitzelungen in ganz großem Stil die Sicherheit im Bereich Kriminalität größer geworden wäre.
Da kommen wir gleich darauf. Constanze Kurz, Sie haben ein Mikro. Ich sehe Sie immer schon lächeln. Sie sind Sprecherin des Chaos Computer Clubs, die also sich kritisch konstruktiv mit den Technologien auseinandersetzen, würde ich sagen. Herr Fiedler sagt, er kann das noch nicht so richtig sehen. Diesen großen Gewinn liegt es vielleicht auch daran, dass die Technologien dann noch am Anfang sind, also noch gar nicht so fortgeschritten sind, wie das sicherlich noch kommen wird.
Na, zweierlei. Also wir leben nun mit dem Internet ja schon mehrere Jahrzehnte. Also das ist ja nun auch nicht eben vom Himmel gefallen. Ich glaube nur, dass die Dynamik auch der Diskussion darin besteht, dass sich die ganze Kommunikation und auch die Mobiltelefonie so explosiv und einfach in der Anzahl der Transaktionen und Kommunikationen ausbreitet. Natürlich würde ich Herrn Fiedler in gewisser Weise recht geben. Ich glaube auch nicht, dass diese massenhafte Abhöraktionen tatsächlich mehr Sicherheit bringen. Und wer darüber rational nachdenkt, kann da ja eigentlich nur drüber schmunzeln. Ich würde mich aber doch sehr stark abgrenzen von dem, was Herr Fiedler sagte und die wiederholte Betonung dieses Terrors, also auch so, wie er es sagt. Ich glaube, die Frage stellt sich nicht mehr, ob wir große Potenziale haben, sondern eher, wie wir damit umgehen, dass wir sowieso in einer durchdigitalisierten Welt leben werden. Ich glaube, der Draht der Geschichte wird sich nicht mehr zurückdrehen und ich bin eigentlich auch der Überzeugung, dass die meisten Menschen in ihrem persönlichen Leben, aber auch in ihrer Arbeitswelt, mittlerweile arbeiten ungefähr 80%, also der werktätigen Bevölkerung sozusagen, arbeitet mit Computern in verschiedener Weise, sie sich nicht mehr wegdenken wollen. Auch wenn natürlich ein erheblicher Anteil Belastungen merkt, ja, einfach die Erreichbarkeit nervt viele. Für die Fragen, die Herr Walz da aufwarf und auch die Beispiele, die er brachte, würde ich andere Fragen stellen als nur die nach der Nützlichkeit, denn die ist zu bejahen, auch wenn man natürlich skeptisch gucken muss. Für mich sind eher die Fragen, was sind die Ziele dieser künstlichen Intelligenz? Jemand programmiert die mit Zielen. Geht es dann nur um die Optimierung, Selbstoptimierung? Sind da noch monetäre Ziele hinten dran? Als ich so anfing im CCC, mich auch natürlich auch skeptisch mit Technik auseinanderzusetzen, aber natürlich auch mit Spaß an der Technik. Jeder Hacker wird sagen, dass er gerne Technik mag. Da war halt auch eine andere Zeit. Jetzt ist natürlich dieser gesamte Markt durchdigitalisiert und kommerzialisiert. Bedeutet, dass wir in der Regel Konzerninteressen haben, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Also nicht mehr sozusagen in der guten alten Zeit, wo man diese Fragen nicht zu stellen hat. Und die zweite damit zusammenhängende Frage ist natürlich die der Transparenz. Weiß ich, wer mit welchem Ziel mit den digitalen Systemen, mit denen ich arbeite, welche Ziele worin einprogrammiert hat? Also öffnen sich die Konzerne für die Dienstleistungen, die wir nutzen in Bezug auf diese Transparenz? Aber natürlich könnte man genauso DFKI fragen. Ja? Für wen und was wird da programmiert? Oder?
Fragen wir doch mal. Also Sie sind natürlicherweise begeistert davon. Sie entwickeln diese Technologien ja auch. Also was sind die Ziele? Geht es wirklich darum, einfach zu helfen oder sind auch kommerzielle Ziele dahinter, wo man sich Gedanken machen muss, dass es zu einem Missbrauch führen kann?
Ich glaube, dass es natürlich die Projekte, die ich vorhin nannte, die im Bereich der Gesundheit angeschoben werden, aber wir haben ja sehr viele im Bereich der Energie, zum Beispiel Systeme, die dazu anleiten sollen, dass sie weniger Energie im Haushalt benutzen. Das wird einerseits tatsächlich von der Bundesregierung sehr gefördert. Wir wollen ja Ressourcen sparen. Und wenn Sie jetzt in Ihrem Smart Home eben sozusagen in einem Serious Game auch regelmäßig dafür belohnt werden, dass Sie jetzt wirklich versuchen, ernsthaft Energie einzusparen, dann finde ich das gut. Und das sind sicherlich politische Ziele. Aber ich gebe Frau Kurz auch völlig recht. Natürlich gibt es auch kommerzielle Ziele. Und das ist der ganze Bereich der Werbung. Ich sage auch ganz unverfroren, wir arbeiten auch sehr stark für Google und andere Unternehmen. Und da sind natürlich dann tatsächlich auch kommerzielle Interessen dahinter. Aber das finde ich auch nicht schlimm. Wir leben in einer Welt ohne kommerziell und ohne Wirtschaft geht es ja nicht. Und auch dort muss man immer die Frage stellen, bis wohin gehen wir. Und wir haben das Prinzip bei diesen Systemen, die man ja BCSS-Systeme in der Fachsprache nennt, also Behavioral Change Support System, ist ja nur ein Support. Wir können ja nicht erzwingen. Da haben wir als ethische Prämisse, dass wir keine Systeme entwickeln, die erstens mit Erpressung arbeiten, das wollen wir nicht, zweitens die durch Täuschung arbeiten, das ist natürlich teilweise leider in der Werbung der Fall, das lehnen wir im DFKI ab, machen wir auch nicht solche Projekte. Und das Dritte ist, dass wir sagen, wir wollen auch nicht durch rein monetäre Anreize das machen. Da gibt es grenzwertige Situationen. Vielleicht noch ein Beispiel, was wir nachher mal diskutieren können, wo ich wirklich auch eine Grenze sehe. Wir haben jetzt in Deutschland verschiedene Versicherungen, die nicht nur solche Apps anbieten, regelkonformer zu fahren, sondern auch im Auto die Autodaten nutzen, um ihnen dann eine Prämie bzw. eine Strafe in ihrer Versicherungsprämie einzubauen, wenn sie zu häufig, ohne dass das der Polizei bekannt wird, zu schnell fahren, also die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht halten, noch schlimmer bei Rot durchfahren, ohne erwischt zu werden, dann kriegen sie einen Malus. Und warum ich das schon etwas skeptisch bin, ist, dass wenn Sie diese App haben, hat sich herausgestellt, in den USA läuft das schon länger, dass verschiedene Verkehrsunfälle dadurch verursacht werden. Der Vater verleiht seiner Tochter jetzt mal das Auto, die Tochter weiß, da läuft doch immer dieser Algorithmus, der Vater kriegt 50 Euro zurück und dann wird rot, Winter, sie macht eine Vollbremsung. Und jemand fährt hinten auf. Sie wäre eigentlich besser bei Rot durchgefahren, aber da ist die Grenze durch diesen monetären Anreiz, kommt ein neuer Druck. Ich würde nicht von Terror sprechen, aber es kommen weitere Restriktionen dazu, die manchmal auch ins Gegenteil. Eigentlich wollte die Versicherung was Gutes bewirken, aber es wird der gesunde Menschenverstand ausgeschaltet, weil man so sozusagen durch diesen monetären Anreiz, Strafe, ja, und das finde ich dann auch eine Grenze. Das machen wir eigentlich nicht. Aber es gibt so viele tolle Anwendungen. Ich bin begeistert davon und wir machen das auch weiter. Wir haben 23 Firmen, die uns diese Dinge auch abnehmen.
Peter Schaar, Sie als ehemaliger Datenschützer, wahrscheinlich aber immer noch auch engagierter Datenschützer, ja klar, sind Sie ja von der Europäischen Akademie. Herrn Walzer, macht es Spaß, wie ist es bei Ihnen? Sind Sie der Bedenkenträger hier in der Runde oder sehen Sie auch eher das positive Potenzial?
Also Datenschützer sind ja verschrien als Bedenkenträger und irgendwie ist das, gehört das auch zur Arbeitsplatzbeschreibung dazu. Aber ich denke, dass das Denken sozusagen im Mittelpunkt stehen sollte und nicht das Bedenken in dem Falle. Und ich denke über diese Fragen natürlich nach und ich sehe die Potenziale. Aber es gibt bestimmte Fragen, die sich da die sich stellen, die aus meiner Sicht noch nicht wirklich überall befriedigend beantwortet sind. Herr Fiedler hat einen Komplex angesprochen, sozusagen den faktischen Zwang, sich solchen Systemen zu unterwerfen. Ich will eigentlich noch ein Stück weiter zurückgehen. Ich will erst mal fragen, wer definiert eigentlich die Ziele? Ne, wenn wir sagen, wir verbessern Verhalten, dann ist da sozusagen ja eine Vorstellung drin, was besser ist. Ne? Das ist sozusagen die erste Frage. Und die ist nicht so leicht zu beantworten, wie sich das auf den ersten Blick vielleicht darstellt. Ne? Und gerade wenn man sich ein bisschen mit der medizinischen Forschung beschäftigt, dann sieht man ja, wie bestimmte Paradigmen, die sozusagen eher in Stein gehauen schienen. Denken Sie an den Cholesterinkonsum. In den letzten Jahren sich völlig aufgelöst haben. Und eine App, die jetzt sozusagen auf der Theorie basierte, hat also objektiv die Leute zu falschem Verhalten offensichtlich genatscht, ne, geschubst.
Aber vorher haben es die Wissenschaftler getan.
Ja. Da war es nochmal die Wissenschaft. Jetzt könnte man aber eine Runde weiter das Ganze drehen. Nehmen wir mal Navi. Navi ist toll, ne? Ich kenne mich in einer Stadt nicht aus und ich komme trotzdem zum Ziel. Aber wie komme ich zum Ziel? Was sind eigentlich die Parameter, die dabei eine Rolle spielen? Ich habe sozusagen das, was ich erkennen kann. Ich kann sagen, der schnellste Weg oder der kürzeste Weg, mit oder ohne Maut, das sind so die klassischen Optionen. Und bisweilen wird auch noch ein Geschwindigkeitswarner eingeschaltet. Ich glaube, das darf man aber gar nicht. Und nun frage ich mich aber, wenn jetzt zum Beispiel diese sogenannten Location-Based Services immer stärker werden, ne? Also Restaurants, die Leute anziehen wollen, Tankstellen, die dann entsprechend vielleicht auch dafür zahlen, dass entsprechende Informationen dann auch den Nutzern gegeben werden, dann ist es ja naheliegend, dass derjenige, der dieses System kostenlos zur Verfügung stellt, jetzt vielleicht nicht den kürzesten oder den schnellsten Weg wählt, sondern der an verschiedenen Tankstellen vorbeiführt und auch noch zusätzlich an bestimmten Kunden, Restaurants, die auch Kunden dieses Dienstes sind. Das erkenne ich gar nicht. Ne? Das heißt also, was sind die Ziele und wer definiert sie und wie kann ich damit umgehen? Ich glaube, das ist die zentrale Gefahr oder das zentrale Problem, für das wir Lösungen brauchen. Da sind natürlich bestimmte Werkzeuge auch schon im Instrumentenkasten, Transparenz, Selbstbestimmung, einfache Steuerung durch den Betroffenen. Aber ich finde, das muss man noch mal weiter ausdifferenzieren. Und ich denke, man kann letztlich die Verantwortung nicht auf den Nutzer abwälzen, sondern diejenigen, die solche Dienste anbieten, sind in der Verantwortung. Sie müssen auch in die Verantwortung genommen werden.
Dirk Helbing, ich nehme Sie gleich rein, weil Sie haben ein ganz interessantes Projekt, was viel, viel besser klingt als alles andere. Aber vorher will ich Herrn Balzer noch kurz fragen, wie ist es, wer definiert die Ziele? Haben Sie da Einfluss?
Ja.
Wer setzt den Wert, was ein besserer Mensch ist?
Also ganz simpel, in den ganzen Systemen, die wir implementiert haben, ist es meistens so, dass der Mensch, der Nutzer, zunächst mal das Ziel setzt. Wenn er sagt, ich will jetzt dem Nikotin entfliehen, ja, dann sagt er, jetzt starte ich die App, ich will endlich mal von den Zigaretten weg. Also ist es, und ich glaube, das ist ein Grundprinzip, dass natürlich der Mensch, der lädt ja auch die App, weil er eine gewisse Verhaltensänderung bei sich selbst als nützlich empfindet. Wir wollen keine Apps haben, wo die aufoktroyiert werden, das entscheidet ja jeder selbst. Das Zweite ist aber tatsächlich, dass das, was Ihnen sozusagen über Ihnen beobachtet wird, dieses Benutzermodell, da gebe ich Herrn Schaar völlig recht, das haben wir auch gemacht, das nennt man Glassbox-Approach, dass also sozusagen er nicht in eine Blackbox, eine schwarze Kiste, wo er nichts sieht, sondern er kann sein eigenes Benutzermodell inspizieren und auch sagen, Moment, da hat das System was falsch gelernt oder einen falschen Schluss gezogen, ja, und kann das dann auch korrigieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig im Rahmen der informationellen Selbstbestimmung, denn wenn Sie jetzt Benutzermodelle haben, die werden ja auch zum Teil ausgetauscht zwischen den Firmen, die fehlerbehaftet sind, das ist natürlich schlecht und das muss der Benutzer selbsttätig ändern können.
Frau Kurz, ich sehe Sie immer lächeln, dann möchte ich mal wissen, was Sie gerade denken.
Das ist natürlich auch richtig, Herr Walzer, und wird wahrscheinlich für viele der Projekte, die am DFKI gemacht werden, wenn man mal die kommerziellen aus und auch stimmen, aber das wirkt mir schon insgesamt schon sehr verniedlichend. Wir reden hier über manipulative Systeme, die im Regelfall aus kommerziellen und nicht aus irgendwelchen freundlichen Forschungsinteressen oder dem Verbessern der Menschheit geschaffen werden, sondern der primäre Antrieb heute für all diese Gelegenheiten, Dienstleistungen, Apps ist im Prinzip Geld und zwar meistens über den Verticken von Werbung. Was bedeutet, dass die Dienstleistungen auch so aufgebaut sind, dass man eine Manipulation aktiv durchführt? Natürlich kann man sagen, der die App lädt, setzt sich in der Regel ein Ziel und holt sich diese App. Aber wenn wir mal auf die Wirklichkeit schauen, sieht es doch ein bisschen anders aus. Wir leben doch in einer Welt, wo gerade so in den letzten 4-5 Jahren sehr viel weniger Möglichkeiten bestehen, noch zu wählen. Wie viele, haben denn noch die Möglichkeit, sinnvoll wirklich zu entscheiden, was auf ihrem Mobiltelefon läuft? Und die Mobiltelefone werden ja wichtiger gegenüber dem PC. Vieles ist vorinstalliert. Gerade die großen Konzerne, über die wir reden, die also auch große Marktanteile haben, lassen sich überhaupt nicht reinschauen in ihre Algorithmen. Ja. Der simpelste Beispiel ist nach wie vor, die ja zumindest in der westlichen Welt mit ganz großem Marktanteil benutzte Suchmaschine. Ja, es gibt da nur sozusagen rückwirkende Forschung. Sie bekommen ein anderes Ergebnis, als ich bekomme, wenn ich denselben Begriff eingebe. Warum? Nach welchen Kriterien? Also da sind sehr viele simple Dinge, an die wir uns auch gewöhnt haben, die kaum noch jemand hinterfragt. Und gerade bei den sehr marktdominanten Unternehmen müsste man die stellen. Also Herr Weiz, das Beispiel, das stimmt schon. Ja? Wenn ich mir irgendwie mit Rauchen abgewöhne, wenn ich mir eine App hole, bestimme ich erstmal das Ziel. Aber der Regelfall ist doch ein ganz anderer. Und die Optimierung, die auch im Auftrag der Bundesregierung in Auftrag gegeben wird, die unter diesem auch sehr kritisiert wird, gerade auch aus der Wissenschaft, dieses Nudging, von dem ja schon die Rede war, halte ich für extrem fragwürdig. Wenn man sich ansieht, welche Extrema da schon zum Vorschein gekommen sind, die sieht man noch nicht in Deutschland, da sind auch einige rechtliche Grenzen, aber wenn man etwa in die USA blickt, aber auch auf die Forschung blickt, welche Möglichkeiten der Manipulation bestehen, etwa ihren emotionalen Zustand zu beeinflussen und damit natürlich auch wieder ihre Kaufgewohnheit.
Wie es bei Facebook versucht wurde, meinen Sie die Facebook, das Facebook-Experiment?
Da gibt es mittlerweile, also es gibt zum einen, Facebook-Beispiel ist Ihnen sicherlich bekannt, dass man also versucht hat, Emotionen zu verstärken der Benutzer, erfolgreich übrigens, durch verschiedene Einblendungen. Und also ich würde so ungern verniedlichen, obwohl also sozusagen das Gegenteil der Debatte, also die furchtbare Angst vor dem, was kommen wird, halte ich natürlich auch für Unsinn, weil wir die Technik ja selber gestalten und weil wir Glück haben, in Deutschland, dadurch, dass wir eine reiche Nation sind, für Anbieter interessant zu sein und durch Verhaltensänderungen natürlich auch die Märkte gewisserweise beeinflussen können.